Nicht nur News, sondern Hintergründe. Permanent Banking, der Podcast. Mit echten Insights aus der Branche. Echt, direkt, Fintech pur. Heute mit eurem Host André Bajorath. Leute, kurze Unterbrechung für ein bisschen Werbung. Riverty, side by side with every payment. Riverty ist das Fintech von Bertelsmann. Familiengeführt, innovativ und immer nah am Menschen. Mit über 4000 Expertinnen weltweit und über 80 Millionen Transaktionen monatlich gestalten sie Finanzen neu. Ob flexible Kauf-auf-Rechnungslösungen, nutzerzentriertes Forderungsmanagement oder smartes Accounting, Riverty schafft finanzielle Freiheit für jeden. Finde jetzt die passende Finanzlösung für dich auf riverty.com. Riverty, your payment companion.
Riverty. Herzlich willkommen zum Payment und Banking Fintech Podcast. Ich habe jemanden zu Gast, den ihr alle kennt und der auch schon mal bei uns war. Allerdings ist das habe ich nachgeguckt, Kaspar, in Folge 403 gewesen, am 28. Oktober 2022. Herzlich willkommen, lieber Kaspar.
Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung, André. Und es wundert mich, ehrlich gesagt, dass das so lange her ist. Gefühlt war es irgendwie letztes Jahr, aber das kann natürlich auch in anderen Podcast-Formaten gewesen sein oder dass wir so gequatscht haben. Aber schon krass, wie lange das schon wieder her ist.
Es war so mehr oder weniger fast so Ende von Corona, könnte man sagen. Ne? So die Ausläufer, letzten Ausläufer. Und damals haben wir auch so darüber gesprochen, was es für eine Auswirkung hatte, wenn du dich dran erinnerst.
Ja, ja. Das können wir heute mal gucken, wie gut die Aussagen gealtert sind.
Ja, da war unglassbar. Ich habe ihn gehört, Kaspar. Bewusst habe ich nur mal kurz gehört, den Podcast, weil ich dachte so, worüber haben wir nicht damals geredet? Und wir haben viel über Angst im Markt geredet. Und da waren damals diese Pleiten gerade da, weißt du, von Nuri, Ellen war und diese ganzen Pleiten von relativ großen Wetten von deutschen Fintechs. Und es ging gerade so los, dass es sich so wieder so ein bisschen auch ein paar andere Funding-Runden andeuteten. Und ich erinnere mich an den Satz von dir, wo du sagtest, es wird spannend, wenn die ganz großen Fintechs so in einem halben Jahr, dreiviertel Jahr mal wieder ins Fundraising müssen, wie es dann aussieht, ob die nochmal wieder Geld bekommen. Und das war so damals unser Ende Oktober so ein bisschen so das, worüber wir gesprochen haben.
Ja, ich würde sagen, die sozusagen der Befund ist richtig, aber der Zeitframe war falsch. Also so bei vielen ist diese Periode immer noch offen, siehe N26, die ja auf dem Papier roundabout 10 Milliarden wert sind und wo die große Frage ist, schaffen die es jetzt nochmal so einen großen Deal irgendwie hinzustellen? Und ja, bei Solaris kann man sagen, dass es da aus vielen verschiedenen Gründen dann schon so eingetreten ist, dass diese Frage nach Suche nach Geld und Frage nach Geld dann letztendlich dazu geführt hat, dass das irgendwie kollabiert ist. Hätte ich aber damals so nicht vorhergesehen, muss ich sagen. Also das war damals schon noch eines der Unternehmen, wo ich dachte, das hat eine große und gute Zukunft vor sich.
Ja, weil auch so das ganze Thema Bank as a Service, Banking as a Service auch noch ein bisschen relevanter schien und größer schien und damals habe ich glaube ich auch schon sowas wie der ADAC-Deal, glaube ich, schon geclosed war, wenn ich mich recht entsinne, und man auch so ein paar Hoffnungsschimmer gesehen hat, ne?
Ja, und ja, ich glaube, dass von außen auch einfach nach einem sehr professionellen Setup aussah, irgendwie Leute, die gefühlt wissen, was sie da machen, bekannte Namen dabei im Cap-Table und so weiter. Also von daher hätte ich das ehrlich gesagt nicht so erwartet.
Jetzt sind wir schon ganz tief eingestiegen, Kaspar. Und vielleicht für die dich noch nicht kennen, das wird niemand sein eigentlich, glaube ich, in unserer Hörerschaft, bei unseren Hörerinnen und Hörern. Aber vielleicht ganz kurz. Kaspar Schlenk, du bist jetzt mittlerweile 10 Jahre in diesem Umfeld dabei ungefähr, richtig?
Genau, ja. Ungefähr vor 10 Jahren habe ich bei Gründerszene angefangen. Da sind wir uns, glaube ich, auch mit einem meiner ersten beruflichen Termine über den Weg gelaufen. Das war so ein Bankathon in Frankfurt, den ihr damals mit Figo gestartet hattet. Und ja, seitdem die...
Und witzigerweise, wo damals die Kollegen von Trade Republic gewonnen haben.
Ne, ich glaube, das war ein anderer.
Okay.
Ich war bei dem, wo, ich weiß nicht mehr genau, wer gewonnen hat, aber es war auf jeden Fall Candice dabei, die sich seitdem, die damals auch gegründet haben und die sich seitdem, ich habe jetzt keinen aktuellen Stand, aber sich, glaube ich, sehr gut entwickelt haben,
glaube ich,
zwischenzeitlich.
Auch.
Dann gab es noch Fino, das ist der Florian Christ, der ist damals, glaube ich, bei der Commerzbank raus gewesen, hat gerade gestartet. Und das ist ja auch noch eine Firma, die es immer noch gibt, die nicht ganz so laut ist, aber die sich, glaube ich, auch ganz gut entwickelt hat. Das waren auf jeden Fall damals zwei, die sich danach zu großen Unternehmen entwickelt haben. Genau, bei der Comdirect gab es einmal so einen Bankathon, da hatte Trade Republic gewonnen, da war ich auch da. Die haben, glaube ich, auch verschiedene Wettbewerbe auch gewonnen, aber ja, schon verrückt irgendwie, dass man den Leuten dann da so früh über den Weg gelaufen ist was sie dann heute irgendwie für Firmen leiten. Aber genau, zurück zu meinem Werdegang, habe dann 5 Jahre bei Gründerszene gearbeitet, habe da auch schon die Fintech-Szene, Raisin, Weltsparen, Scalable, Number 26, N26 begleitet, journalistisch, und bin dann 2019 zu Kapital gewechselt und habe mich sozusagen dann nochmal spezialisiert auf das Thema Fintech, habe da Finance Forward als Untermarke in Kooperation mit OMR aufgebaut. Und genau, seit Anfang des Jahres habe ich dann wieder den Arbeitgeber gewechselt und bin jetzt beim Manager-Magazin.
Das klingt jetzt so, als wenn du ständig einen Arbeitgeber wechselst, aber das ist nicht wirklich der Fall. Ne? Das ist echt so ziemlich lange. Also sowohl Gründerszene waren 5 Jahre als auch Kapital Finance Forward oder Kapital Finance Forward ist ja irgendwie weiterhin dabei, kannst du gleich noch was zu sagen. Aber von 2019 bis jetzt sind ja auch wieder 5 Jahre gewesen, ne?
Absolut, ja. Also es fühlt sich gleichzeitig lange und gleichzeitig irgendwie super schnell an, wie diese Zeit irgendwie zwischen den Händen zerronnen ist. Aber generell, ja, also da gibt's andere Kolleginnen und Kollegen in der Branche, wo man manchmal auf LinkedIn guckt und denkt so, ja, okay, nach 1,5 Jahren sind die wieder weg. Und da fragt man sich dann schon, das ist ein Tempo, was mir auf jeden Fall nicht gefallen würde.
Du bist ja sowas wie Mr. Finance Forward auch geworden. Du hast es gerade gesagt, du hast die Marke mit aufgebaut, gemeinsam mit OMR. Mit Sicherheit hilfreich bei dem Aufbau einer Marke, OMR im Hintergrund zu haben. Bist du zufrieden mit dem, was ihr geschaffen habt, so seit 2019?
Also wenn man so ein bisschen rauszoomt, bin ich von dem generellen Ergebnis, bin ich auf jeden Fall zufrieden, was die Markenbekanntheit angeht, was die journalistischen Inhalte angeht. Jetzt muss man, glaube ich, du hast es ja schon angedeutet, dass die Marke wird jetzt zukünftig beim Manager-Magazin als journalistischer Kooperationspartner weiterlaufen. Das ganze Setup wird sich nochmal insofern ein bisschen verändern, dass wir das stärker aus dem Team heraus bespielen. Also ich habe da zum Beispiel die Kollegin Katharina Slotschik, die seit Jahren auch Solaris, N26, Trade Republic, Revolut begleitet die da sehr viel mit reinbringt.
Wo man teilweise das Gefühl hat, ein bisschen kritischer noch auf das Thema drauf guckt, als es möglicherweise Finance Forward vorher so getan hat.
Naja, ich glaube, es ist insofern jetzt natürlich ein anderer Angang, dass wir als Branchenmedium viel kleinteiliger waren. Wir haben jetzt jeden Tag gekommen und hatten dann auch jetzt mal die Finanzierungsrunde von einem mittelgroßen Unternehmen, was beim Manager-Magazin früher völlig unter der Wahrnehmungsgrenze war. Aber wir hatten ja durchaus auch kritische Berichterstattung, wenn es N26-Betriebsrat, kleiner Beteiligungsprogramme. Also da gab es immer auch schon größere Geschichten, die schon auch den Finger in die Wunde gelegt haben. Aber ja, ich glaube, kritischer Geist tut immer gut. Von daher freut es mich da auch sehr, mit ihr da zusammenzuarbeiten. Und da wird sich im Team auch nochmal was tun. Das heißt, ich glaube da weiter, dass wir das journalistisch weiterentwickeln können und da weiter eine sehr relevante Stimme sein können. Von daher bin ich am Ende schon irgendwie ein bisschen stolz, was das ganze Team da in den 5 Jahren aufgebaut hat.
Hat es da Auswirkungen auf die Konferenz, Kaspar? Ich meine, Kaspar, die Finance Forward Konferenz war ja immer Teil der OMR und ist, glaube ich, dieses Jahr auch weiterhin Teil der OMR. Ich glaube, ein bisschen anderes Setup, keine eigene Bühne mehr. Aber OMR ist weiterhin Shareholder oder ist OMR mittlerweile raus? Also um das vielleicht nochmal ganz kurz zu streifen.
Nee, genau. OMR ist weiter voll mit an Bord und ist da weiterhin der Kooperationspartner. Und es wird dieses Jahr so aussehen, dass wir die verschiedenen Slots werden auf den Bühnen stattfinden, weil es natürlich immer eine Frage gibt, wenn jetzt der Adyen CEO kommt, wie dieses Jahr, wo findet er eigentlich statt? Ist er sozusagen auf der Conference Stage oder nur auf der Finance Forward Stage, als wir eine eigene Bühne hatten? Und durch diese neue Konstellation haben wir natürlich die Möglichkeit, auch auf den großen Bühnen stattzufinden und da auch nochmal ein Publikum zu erreichen, zusätzlich zu unserer Kernzielgruppe, die jetzt Finance Forward so vielleicht noch nicht konsumiert haben. Und ja, von daher freue ich mich da schon sehr auf das Programm. Anne Brohilka wird da zum Beispiel kommen, die Cum-Ex-Staatsanwältin, die da sehr viel aufgedeckt hat. Die Schufa-Chefin Tanja Birkholz wird kommen, die gerade ein riesen Transformationsprojekt gestartet hat. Aber auch ein paar der üblichen Verdächtigen, Tamás Geogatze von Weltsparen, Raisin,
wird der schon auf immer, der Bühne sein. Der jedes Mal auf der Bühne, glaube ich, bisher war, habe ich das Gefühl, bei der Finance Forward. Und wir machen immer so ein bisschen den Witz, dass er bei uns auch in jedem Monatsrecap irgendwie auch vorkommt. Ich glaube, es gibt keinen Podcast ohne Raisin.
Ja, aber es muss man sagen, ja, auch eines der wichtigsten Unternehmen.
Total.
Und auch ein sehr schlauer, kenntnisreicher Beobachter der Szene. Genau, ansonsten wird es drumherum, wenn wir so eine Finance Forward Area haben, die Anlaufpunkt ist, wo auch ein bisschen was Inhaltliches stattfindet, also wo man quasi die Leute von der Bühne auch nochmal sprechen kann. Nochmal im Grunde genommen so ein Kontrapunkt zu diesen ganz großen auf der Bühne, vielleicht die ein bisschen allgemeineren Fragen, gibt es dann nochmal die Möglichkeit, die Leute auszuquetschen und direkt auf Dinge anzusprechen. Und von daher ist es jetzt sicherlich auch ein Test. Wie funktioniert das? Gehen wir da unter oder ist es eine Konstellation, wo wir am Ende sagen, das ist das Beste aus beiden Welten? Und da muss man dann am Ende gucken, hat das funktioniert oder nicht.
Also ich glaube, es kann eine gute Chance sein, ne? Weil zuletzt war die Finance Forward Bühne manchmal immer so ein bisschen so nach oben in die Ecke geschoben und manchmal auch ein bisschen schwerer zu finden. Gerade im letzten Jahr erinnere ich mich daran, musste man wirklich das Treppenhaus durchschreiten und so weiter. Und ich glaube, wenn du halt eine prominentere Bühne in einem guten Co-Branding oder einem guten Branding der Finance Forward hast, kann das, glaube ich, echt gut funktionieren. Du hast gerade gesagt, so ausquetschen und da vielleicht noch eine Frage an dich, weil das ist ja auch eine Aufgabe, die du mittlerweile, wir machen das ja schon ein bisschen länger mit dem Podcast, aber du hast es dann auf ein neues Level gehoben. Du hast sehr regelmäßig bei Finance Forward Podcasts gemacht und super gute Podcasts mit Gründerinnen und Gründern, vor allen Dingen aus der Fintech-Szene und aus der Bankenszene. Kannst du uns sagen, was deine beste Folge war?
Meinst du jetzt inhaltlich oder
ja,
meinst
ja,
du von
der... Ja, wo du sagst, die ist dir hängen geblieben. Ich weiß, am letzten Mal hast du gesagt, Carlo ist dir hängen geblieben, also Kölzer. Immer noch oder hast du ein neues Highlight?
Du hast
damals gesagt, Carlo war es, weil man ihn auch nicht so oft gehört hat und du möglicherweise plötzlich jemanden da hattest, wo du mal ein bisschen hinter die Kulissen gucken konntest, beziehungsweise jemanden darstellen konntest, der mit den größten Exit gemacht hat und der einfach echt eine unglaublich gute Company aufgebaut hat.
Also in der Zeit danach, was auf jeden Fall cool war, ich meine, das könnte man jetzt unterstellen, dass ich das extra jetzt sage, weil es dein Chef im anderen Job ist, DWS-Chef Stefan Hobst war der erste Podcast, den wir jetzt in der neuen Konstellation gemacht haben. Aber ja, Stefan ist, glaube ich, selbst wenn man die DWS kritisch sehen wollte, ist er schon ein sehr, sehr eloquenter Gesprächspartner und hat auch viele Dinge, gute Antworten und ist vom Typ auch irgendwie ein angenehmer Gesprächspartner. Jetzt mal ganz losgelöst von dem, was man ihn jetzt fragt. Von daher, das war sicherlich eins der Highlight-Folgen, muss ich sagen. Also auch damals auf der Bühne war er bei Finance Forward letztes Jahr, aber dann jetzt auch in dem Podcast. Das war auf jeden Fall cool.
Kann ich ja bestätigen. Also ein sehr angenehmer Mensch und sehr eloquent und einfach auch angenehm mit ihm zu diskutieren. Also ich will jetzt auch keine Lobhudelei betreiben, aber kann ich bestätigen.
Ja, und das andere sicherlich ist jetzt sozusagen nicht super überraschend, aber der Klarna-CEO, den hatte ich bei der Bits and Pretzels getroffen und da einen Podcast aufgenommen. Und den finde ich persönlich, wenn man jetzt ihn nur von außen wahrnimmt, ist es manchmal schon so ein bisschen Bullshitter-mäßig gefühlt. Also man merkt zum Beispiel, okay, der reitet jetzt die Welle irgendwie KI-Narrativ. Ich krempel meine Firma jetzt um, brauche keine neuen Leute mehr und alles ist super. Wo man schon auch so ein paar Fragezeichen haben konnte, wie real ist das jetzt wirklich, wie viel spart man da wirklich ein, wie viel wird das heute schon da eingesetzt. Da gab es schon, glaube ich, eine differenzierte Sichtweise drauf. Deswegen war ich auch schon so ja, ein bisschen Vorbehalte vor dem Gespräch, sage ich mal, aber fand, dass er im Gespräch schon echt gewonnen hat und auch eine, ja, einnehmende Persönlichkeit ist, was man von vielen auch der ganz Großen nicht unbedingt sagen kann. Also das ist mir auf jeden Fall auch hängen geblieben. Und
ja. Finde ich übrigens, by the way, Klarna auch, zwischendurch hat man ja ganz viel über sie gesprochen, wenn du dich erinnerst, auch während Corona, wo man halt auch sehr kritisch teilweise über sie gesprochen hat, sie immer wieder halt auch in dieser Schuldenfalle für Kids und für junge Erwachsene damit verbunden werden. Also sie kriegen immer wieder halt auch ein bisschen was ab. Aber ich finde es auch beeindruckend, wie sie das Ganze aufgebaut haben. Ich kenne die ja auch schon sehr lange, weil sie ja damals auch unseren Wettbewerber Sofortüberweisung übernommen haben. Das war so das erste Mal, dass ich so richtig mit denen in Berührung gekommen bin. Aber das ist ja echt auch schon wieder lange her, in den 2010ern oder 2009ern oder sowas. Und echt beeindruckend. Also mit welcher Werbe und auch einfach Ausdauer die diese Firma aufgebaut haben. Ne?
Ja, wenn du bei Klarna muss man auch so ein bisschen sagen, dass man, ja, ich glaube, ich differenziert auf das Geschäftsmodell gucken muss, was ja auch bei Fintech so ist. Ne? Du hast, wenn du jetzt einen Broker anguckst, dann kannst du daraus, je nachdem, wie du die Knöpfe machst, kannst du das übelste Spielcasino machen oder die Rettung der Rentenlücke, ja? Und
ach, du meinst, du sagst gerade eToro versus Trade Republic?
So ungefähr. Ne, ich glaube, es gibt da noch üblere, oder übel ist jetzt das falsche Wort, aber noch wirklich Broker. Naga war ja damals so ein Name, wo man sich bei der Anmeldung dann quasi entscheiden konnte, in welcher Jurisdiction will ich quasi angemeldet sein. Wenn ich dann irgendwelche britischen Inseln nehme, kann ich dann Tausenderhebel benutzen. So, das ist auf jeden Fall dann etwas, was ich unter nicht super sinnvoll aus Altersvorsorge strategischen Gründen einordnen würde. Und die CEOs erzählen dann ja oft auch eine andere Geschichte als das, was das Produkt wirklich ist. Ne? Und bei diesen CFD-Brokern zum Beispiel kann man ja immer auch transparent auf der Seite sehen, wie viele Leute im Schnitt ihr Geld verlieren, die da Geld anlegen. Und das sind ja zwischen 75 und teilweise 90%. Und das ist natürlich schon heftig. Ne? Und da würde ich sagen, dass jemand wie Trade Republic und Scalable, die haben sicherlich auch einen kleineren aktiven Part an Leuten, die da super viel hin und her traden, was jetzt auch sozusagen natürlicherweise nicht alles super sinnvoll ist und auch Leute da irgendwie Kohle verlieren, aber im Großen haben die, glaube ich, ein Produkt, was schon sehr viel seriöser ist und was die Person, die jetzt gerne irgendwie einen Sparplan haben will, auch gut abholt. Und bei Klarna sehe ich die Parallele insofern, dass man natürlich, wenn man jetzt auf die USA guckt, sagen muss, da haben die Leute im Schnitt ja wahnsinnig hohe Kreditkartenzinsen und schieben da teilweise so einen Schuldenberg vor sich her. Und da kann man in Einzelfällen dann schon sagen, dass ein Klarna-Produkt dann dagegen günstiger und besser ist, wenn du es darüber finanzierst. Andererseits hast du dann so Partnerschaften irgendwie mit DoorDash, wo du dann irgendwie deine Einkäufe auf Rechnung oder auf Rate kaufen kannst. Und so, das ergibt, glaube ich, in keiner Welt irgendwie einen Sinn, dass man, wenn man jetzt eine Pizza sich kauft, dass man die in Raten bezahlt. Ne?
In der Tat nicht. Entschuldigung. Und Kaspar, wenn wir mal so ein bisschen auf den Markt gucken, vielleicht nochmal so eine Frage zum Einstieg. Wenn du morgens aufwachst, was liest denn du als erstes als Quelle, damit du so darüber dann den Tag oder anders. Was liest du, um dann deinen Tag zu gestalten beziehungsweise zu wissen, womit du dich beschäftigen musst? Was sind deine ersten Quellen?
Also ich habe eine riesen Liste an Newslettern, die ich lese. Das natürlich.
Als E-Mail-Newsletter oder holst du dir den Feedly oder was machst du?
Nee, ich habe so ein, ob das jetzt Sinn ergibt oder nicht, ich habe so ein eigenes Postfach nur für Newsletter. Mhm. Und da läuft dann Verschiedenes ein, zum Beispiel natürlich Finanzszene, was ich immer eng verfolge, aber auch viele internationale Sachen, zum Beispiel was hier international ist, jetzt nicht nur rein Fintech, sondern mehr VC, Startup, News, das heißt strictly VC. Und da sind dann, das ist glaube ich von TechCrunch, zu TechCrunch gehört das und die haben oft coole Geschichten. Eins meiner Lieblingssachen, die ich konsumiere, ist Matt Levine von Bloomberg, der in sehr langen Texten irgendwie so Finanzkonstrukte auseinander nimmt. Also auf jeden Fall beides Empfehlungen, was man sich mal angucken kann. Mittags kommt dann natürlich euer Newsletter, wo ich auch reingucke. Aber ja, es sind so eine Reihe von 10, 15, 20, 30 Newslettern, die ich konsumiere. Und da dann einfach rüber scanne, was ist irgendwie relevant. Abends gucke ich oft noch ins Handelsblatt des nächsten Tages rein, was ist da irgendwie zu finden.
Hat sich gut entwickelt, das Handelsblatt, ne? Wenn ich mich daran erinnere, so vor 10, 15 Jahren war das immer das Trockenste, was man mitnehmen konnte. Und wenn ich irgendwie damals mit der Bahn oder geflogen bin, dann gab es ja manchmal noch Zeitungen damals. Da war das immer nur dann irgendwie meine Opferzeitung, wenn nichts anderes mehr da rumlag. Aber mittlerweile ist echt digital gut geworden, ne?
Also die haben sich auf jeden Fall entwickelt. Man muss, glaube ich, immer auf das Themengebiet gucken, wie gut sie da im Vergleich zu dem Rest der Branche sind. Also der anderen Medien. Ich glaube, ja, sie müssen aufpassen, dass sie als jemand, der schon relativ groß im Markt ist, trotzdem weiter schnell flexibel bleiben und irgendwie nah an den Themen dranbleiben.
Absolut. Nur ich habe manchmal das Gefühl, dass es ein bisschen tiefer geht, als es meinte. Klar, also muss es ja auch als Handelsblatt, als Wirtschaftszeitung, als zum Beispiel eine Zeit oder also Zeit Online oder ein Spiegel Online, was ja sonst manchmal so die ersten Quellen sind oder die ersten Adressen sind, über die viele drüber hüpfen. Da finde ich das Handelsblatt schon echt ein bisschen tiefer gehender,
Ja.
täglich tiefer gehender.
Ich glaube, man muss ja generell bei so Themen, die jetzt auch im Massenmarkt von unseren Themen, sage ich mal,
Ja.
im Massenmarkt angekommen sind, muss man schon auch gucken, dass man in diesem Newsflow, den es gibt, da trotzdem weiter tiefgründig und differenziert bleibt. Zum Beispiel jetzt irgendwie, ich finde diese Ausfälle bei Trade Republic und ING und Scalable und so, die ja alle aufgegriffen haben, finde ich auch ein ganz gutes Beispiel, weil man muss ja schon genau gucken, okay, ist das jetzt in das Einzelfälle, ist es wirklich strukturell, wie lange ging das? Und natürlich regen sich die Leute dann sehr schnell, sehr stark auf. Und in dem Fall fand ich es auch berechtigt, man sei auf diesen Störungsportalen auch, dass es wirklich jetzt ein größeres Phänomen war. Nichtsdestotrotz muss man halt in Zeiten, wo sich die Leute online schnell aufregen, schon immer genau hingucken, wie ernst ist das jetzt, betrifft das alle? Und das lässt sich von außen nicht immer ganz einfach beurteilen.
Ja, und möglicherweise auch darüber nachzudenken, zu gucken, ist es wirklich dann der Anbieter selber oder ist es möglicherweise die Börse, die dahinter liegt, der Kurslieferant, der dahinter liegt. Ne? Das liegt dann teilweise einfach auch, teilweise gar nicht an deren eigenen Systemen, sondern möglicherweise einfach an Dienstleistern. Ne?
Ja, aber dann will ich trotzdem sagen, aus Endkundinnen- und Kundenperspektive
Klar.
ist ja am Ende scheißegal, ob es jetzt sozusagen der Anbieter ist oder der
Da
Dienstleister.
hast du recht. Und
Aber
trotzdem, aber gerade wenn
klar,
es dann ein
ja.
tiefergehendes Medium ist, erwarte ich
Ja.
von denen dann schon einen Blick dahinter und nicht nur einfach diese Aussage, eine Trade ist nicht da oder eine Scalable war da oder eine ING ist nicht da, sondern dann willst du ja schon auch teilweise wissen, ey, lag es möglicherweise an Lang und Schwarz oder lag es möglicherweise an der Börse München oder was auch immer.
Was wäre denn deine These? Die Anbieter selbst haben sich da nicht so wirklich in die Karten gucken lassen, weil sie natürlich auch das nicht richtig können oder wollen. Was wäre da deine These?
Also ich könnte mir schon vorstellen, dass möglicherweise irgendwo so eine Art Bottleneck vorhanden war, den du schlechter testen konntest. Also ich glaube, dass du Performance einfach so bei parallelen Usern, das kannst du schon ganz gut testen. Aber wenn wirklich Trades ohne Ende durchgeliefert werden müssen, kann ich mir schon vorstellen, dass irgendwo ein Bottleneck entstehen kann, an der Stelle, wo du es dann irgendwo in andere Systeme reinwirfst. Aber ich hab Pip und Philipp zugehört und auch mal so ein bisschen darüber nachgedacht, so, jo, das könnte ich mir vorstellen, dass da irgendwo, wie gesagt, weißt du, so eine Stelle ist, die du auch schlecht testen kannst und wo du halt die Performance nicht so gut testen kannst, dass da möglicherweise ein Bottleneck war, aber ich weiß es nicht. Also ich habe wirklich nur einfach so ein bisschen, während ich denen zuhörte, darüber sinniert.
Na, okay.
Also ohne Hintergrundwissen zu haben oder auch tiefer darüber geforscht zu haben oder nachgefragt zu haben. Kaspar, jetzt wissen wir, was du liest und wenn du jetzt mal zurückguckst, so auf das 2024 zum Beispiel und wir so ein bisschen so auf den Markt nochmal gucken, was war denn dein Highlight, wenn du so zurückguckst auf die letzten 12, von mir aus nimm die ersten 3 Monate von 25 dazu, sind ja fast schon 4, 3,5. Was war denn so dein Highlight, wenn du auf unsere Szene drauf guckst?
Du meinst so newsmäßig?
Ja, Firma, News, was auch immer. Also irgendwie, was ist hängen geblieben aus 24?
Gute Frage. Also, das ist jetzt, glaube ich, nicht mehr so ganz 24, sondern eher schon auf 25, aber ich glaube, dass bahnte sich natürlich 24 schon an, dass man schon sieht, es kommt irgendwie ordentlich Bewegung in den Markt. Dieser ID.Now-Exit zu einer Bewertung von 300 Millionen, da hattet ihr ja auch, hattest du mit Jochen auch drüber diskutiert, ist das jetzt, ist das zu wenig oder zu viel? Nichtsdestotrotz ist es ja unbestritten einer der größeren sozusagen Exit der letzten Jahre und steht, glaube ich, für einen Trend, dass da irgendwie mehr passiert, mehr Deals von sozusagen relativ guten Firmen, die jetzt verkauft werden, sich irgendwie abspielen. Safdesk, das ist jetzt nur am Rande so Fintech, das ist so eine Buchhaltungssoftware, wurde verkauft. Das dürfte sicherlich auch kein schlechter Deal sein. Und ja, ID.Now, und ich glaube, da wird noch einiges passieren. Also
fandest du einen guten Exit bei ID.Now, wenn du so drauf guckst auf die Zahlen? Hättest du gesagt, vor anderthalb Jahren, vor zwei Jahren, für 350 Millionen gehen die über den Tisch, hättest du gesagt, jo, ist gut, oder jetzt vielleicht? Und was meine ich?
Ja, ich meine, sie sind immer natürlich gegen die Erwartung gelaufen, die es da mal gab, dass sie in einem Fundraising waren, wo es da um 900 Millionen ging. Und das war auch konkret. Aber es war natürlich irgendwie auch eine andere Zeit. Und ich glaube, diese ganzen Ident-Anbieter stehen schon jetzt vor einem großen Umbruch. Wie geht das weiter? Was ist sozusagen das? Gibt es ja auch eine gesetzliche Diskussion darüber, wie werden diese Verfahren in Zukunft aussehen? Und ich glaube, da ja, stehen alle vor der Herausforderung, sich irgendwie, dass sie das Geschäft möglicherweise sich stark verändern wird. Und von daher ist es jetzt, glaube ich, nicht super trivial zu sagen, okay, boomender Markt, boomende Infrastruktur, check, 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 sondern ist einfach im Moment ein etablierter Player, der, glaube ich, sozusagen die Probleme, die er da auch diskutiert hatte zu Corona-Zeiten, sicherlich ein bisschen besser in den Griff gekriegt hat, der aber vor sicherlich einigen strategischen Herausforderungen steht in Zukunft.
Das kann ich mir auch vorstellen. Also gerade auch, wenn du Richtung EU-ID-Wallet guckst und ein paar andere Dinge guckst, dann kann da natürlich echt eine ganze Menge Bewegung reinkommen. Ne? Wenn du so auf den deutschen und vielleicht auch auf den europäischen Markt guckst, was sind denn deine Wetten? Also wir haben gerade schon jetzt ein bisschen über Scalable gesprochen, wir haben ein bisschen über Trade Republic gesprochen, über Raisin am Anfang, also weil wir über Tamas sprachen. Sind das die großen Wetten oder hast du noch andere im Hinterkopf oder welche, die vielleicht noch viel, viel jünger sind und die gerade noch auf dem Weg dahin sind, wo eine Trade Republic heute schon ist?
Also von den quasi reiferen Unternehmen würde ich sagen, dass jemand wie Trade Republic und Scalable, wenn sie jetzt nicht gravierende Fehler machen, dass sie schon sich weiter etablieren und weiter größer werden, sich wahrscheinlich auch nochmal weiter ausdifferenzieren, Trade Republic stärker in den Bereich Massenmarkt mit Karte und allem drumherum gehen wird. Scalable vielleicht eher für den Trader, der noch ein paar mehr extra irgendwie Funktionalitäten haben will. Die werden sich schon weiter stark etablieren. Bei Raisin stelle ich mir die Frage, die haben ja schon ein sehr altes Publikum. Da ist, glaube ich, der durchschnittliche Kunde, Kundin ist so Mitte 50, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe.
In der Zielgruppe, Kaspar. Ich bin voll drin.
Und bist du Raisin-Kunde?
Ich habe ein Konto.
Okay. Ja. Karteileiche oder?
Hin und wieder, immer wieder mal.
Okay.
Also aktiv und hin und wieder dann mal nicht aktiv. Kommt ja. Immer so ein bisschen auf meine Präferenz gerade an.
Nee, und ich glaube da, wenn du an die Börse gehst und für deine Börsenstory willst du ja als langfristig orientierter Investor, willst du wissen, okay, wie knacke ich jetzt die Generation danach? Ne? Gleiches gilt übrigens auch für Unternehmen wie Check24, die ich mal enger beleuchtet habe, die einen sehr, sehr guten Job bislang gemacht haben, wo man sich aber auch fragt, seid ihr für die nächste Generation noch das richtige Produkt? Und wie wird das aussehen, wenn es jetzt irgendwie KI-Agenten gibt, was ist dann, da hatte Pip in einer letzten Folge auch drüber diskutiert, in Bezug auf Idealo, glaube ich, wie sehen so Vergleichsportale eigentlich in Zukunft, was ist da die Oberfläche? Das finde ich eine mega spannende Frage. Und da werden sich große etablierte Player wie Check24 schon auch fragen müssen, wie wird das in Zukunft funktionieren? Und genau diese Generationenfrage stellt sich aus meiner Sicht auf jeden Fall bei Raisin auch. Bei den Neobanken, hätte ich ehrlich gesagt nie gedacht, dass Revolut so explodiert und so auch den anderen davonläuft.
Hast du einen Kunde, oder bist du Kunde bei Revolut?
Also ich habe bei fast allen eigentlich Accounts, nutze es mal mehr, mal weniger, auch um ein bisschen zu verstehen, wie das Produkt funktioniert. Verfolge das schon. Fand es zwischenzeitlich, muss ich sagen, im deutschen Markt so, dass man da manchmal dann Produkte hatte, die noch gar nicht so für den deutschen Markt irgendwie richtig zugeschnitten waren. Ne? Die waren, glaube ich, eher, dass sie die Produkte eher schneller als langsamer gelauncht haben. Und es war dann noch nicht immer alles perfekt. Aber generell machen die jetzt schon einen guten Job. Ob ich mir da jetzt irgendwie einen Immobilienkredit drüber holen würde, weiß ich auch nicht. Das versuchen die jetzt, glaube ich, mit der Banklizenz in Großbritannien dann auch irgendwie mit auszurollen. Aber es ist, glaube ich, haben auf jeden Fall sehr vieles richtig gemacht. Und dieses sehr hart am Wind segeln, was sie, glaube ich, an vielen Stellen gemacht haben, hat in weiten Teilen funktioniert. Und das,
krass, ne? Krass, ja. Also bin ich völlig bei dir, habe ich auch niemals erwartet. Ich dachte wirklich, und es ist ja vor langer, langer Zeit, ungefähr zeitgleich mit N26 gestartet, ich dachte, das bleibt so ein Nischending für bestimmte Use Cases und genauso hart am Wind segeln, wie du es gerade beschrieben hast, dachte ich nicht, dass es wirklich so in den Massenmarkt reinkommt. Ich war immer schon überrascht über manche Leute, auch aus der Bankenwelt, die mal total begeistert von auch der User Experience waren und von einigen, so vom Onboarding, wie schnell das ging. Aber ich habe das Produkt auch nie für mich entdeckt. Also das ist irgendwie lustig. Also selbst als ich angefangen habe, für die Kinder Taschengeldkonten zu suchen, wo mir alle gesagt haben, das ist so super, weil du die Kinderkonten so einfach da reinpacken kannst. Ich habe nie Vertrauen in das Produkt gefunden. Das war, glaube ich, mein Problem.
Ja, und wo ich glaube ich schon auch so ein paar Fragezeichen habe, ist so, wenn ich jetzt überlege, nächsten 5, 6 Jahre, Firmen gehen an die Börse, wie stelle ich mir diese unterschiedlichen Leute so auf dem Börsenparkett vor? Und da muss ich sagen, dass ich mir nicht sicher bin, ob diese ja sehr schmallippige Art von Nick Storonsky, ob das an den Public Markets weiter funktionieren wird. Oder ob es da jemanden braucht, der sehr viel offener, sehr viel breiter kommuniziert. Aber ja, wird man auf jeden Fall sehen, aber hat mich in der Art und Weise auf jeden Fall, habe ich so in den Jahren davon nicht kommen sehen. Und sicherlich einer der großen europäischen Erfolge, muss man sagen.
Ja. Wenn du hast gerade gesagt, auf die Public Markets und vielleicht dazu mal deine Meinung. Glaubst du, dass wir, jetzt haben wir natürlich gerade 2, 3 IPOs eigentlich vor der Nase gehabt, die jetzt abgesagt worden sind wegen ein paar Unregelmäßigkeiten in den USA und ein bisschen volatilen Börsen. Warum auch immer die volatil waren, aber jedenfalls sind ja, glaube ich, gerade 3 IPOs, die Fintech-relevant gewesen wären, in den USA abgesagt worden. Aber glaubst du, wir sehen welche in Europa? Also das ist so die eine Frage. Und die zweite, die damit so ein bisschen dranhängt und vielleicht auch so ein bisschen meine Antwort schon vorwegnimmt. Glaubst du, dass der Need oder beziehungsweise der Wunsch noch so groß zu einem IPO ist, wie er vielleicht mal vor 10 Jahren war?
Also deine Insinuierung wäre, dass der Need nicht mehr so groß ist.
Ja.
Ja. Aber die Frage ist ja, wie kommt man, also die ganzen VC-Investoren wollen ja am Ende irgendwie raus. Klar kann man irgendwie dann sagen, okay, Private Equity kommt
genau,
rein.
Genau, wie du es gerade beschrieben hast von den Kollegen von IDnow zum Beispiel. Und so wie du es halt siehst, mittlerweile halt auch bei einer Stripe, da finden ganz viele Secondary-Transaktionen statt. Also es ist ja nicht so, als wenn die VCs nicht rauskommen würden. Oder sie glauben halt weiterhin daran, schaffen eigene SPVs oder eigene kleine Fonds, die einfach nur weiter in dieses Unternehmen rein investieren, aber trotzdem ein Secondary-Preis sozusagen von einem Fonds an anderen gezahlt wird. Weißt du, was ich meine, ne? Wo einfach die Anteile hin und her geschoben werden. Also ich finde, das ist schon so ein kleiner Trend, den man wahrnehmen kann, dass die ein oder andere Company, wo man eigentlich gedacht hätte, vor 10 Jahren, vielleicht sogar vor 5 Jahren, die sind doch IPO-ready und das sind sie dann auch, gar nicht mehr den Bedarf haben, IPO zu gehen, weil, und das ist ja einfach eine Folge, die vielleicht der ein oder andere, der noch nicht gelistet war, der noch nicht public war, auch ein bisschen unterschätzt, die Transparenz und der Quartalsdruck, der mit einem Going Public, den er nach sich zieht, der ist natürlich bei einer schnell wachsenden Firma echt groß, ne?
Ja. Also, ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, was man in Deutschland und in Europa auch noch nicht stark genug, mal UK oder Großbritannien ein bisschen ausgeklammert, noch nicht stark sieht, sind diese vielen Secondary-Transaktionen, also so eine Secondary-Trend.
Ja.
Den sieht man meinem Empfinden nach in Deutschland noch nicht stark, noch nicht wirklich stark. So, Raisin hat das jetzt gemacht, da haben wir darüber berichtet, dass sie sich darüber auch nochmal ein bisschen Luft verschafft haben. Aber sonst hat man das jetzt noch nicht super häufig gesehen. Aber
nee, es hat manchmal so ein bisschen so ein komisches Image, ne? Und das ist, glaube ich, gar nicht richtig, dass es dieses Image hat. Also auch zum Beispiel, dass Gründerinnen und Gründer auch mal zu gewissen Zeiten auch mal Geld vom Tisch nehmen, wie man immer so schön salopp sagt. Das wird hier immer schlecht kommentiert. Und ich glaube, das ist gar nicht falsch, wenn das einfach zwischendurch mal passiert.
Ja, also ich meine, ich glaube, auch bei der Frage muss man differenzieren. In der Hype-Phase hat man ja schon gesehen, dass so Firmen, die gefühlt vier Monate gegründet waren, die Leute dann da schon 2 Millionen rausgezogen haben.
Das meine ich nicht,
haben.
Ne? Da sind wir uns
ja, klar, verstanden. Aber wenn du da jetzt irgendwie 10 Jahre dran gearbeitet hast, ein substanzielles Geschäft aufgebaut hast, spricht da aus meiner Marktbeobachterperspektive da auch nichts dagegen, ein bisschen was mit vom Tisch zu nehmen. Und was du sagst, ich glaube, das muss ich stärker irgendwie stärkere Prozesse geben, im Sinne von, dass sich einfach einbürgert, dass sowas jetzt nicht unüblich ist, sondern dass man das regelmäßig machen kann, weil es dann auch den Zeitdruck einfach nimmt oder den Druck von außen irgendwie was zu machen. Aber auch wenn es jetzt nicht dazu führt, dass man super transparent sein muss, es führt natürlich schon dazu, dass öfter mal an deine Firma ein Preisschild dran gehängt wird. Mhm. Ne? Und das ist für viele der Leute halt trotzdem irgendwie unangenehm. Auch wenn sie das jetzt dann irgendwie versuchen, nicht zu publizieren, irgendwann kommt es halt trotzdem, suppt es raus und dann ja, hast du plötzlich irgendwie eine Art von Marktbeurteilung, die, glaube ich, einigen Leuten dann nicht gefallen würde. Aber ich glaube, generell würde es dem aus Marktperspektive wäre es, glaube ich, sinnvoll, dass wie in den USA, dass es viel üblicher ist, dass die Leute auch zwischendurch mal verkaufen können. Ja.
Und ich glaube, beides wäre, glaube ich, gut. Ne? Also ich will auch gar nichts, ich will den IPO jetzt auch gar nicht verteufeln. Also don't get me wrong. Also ich glaube, es wäre gut für uns alle, wenn wir halt in schnell wachsende Softwareunternehmen, schnell wachsende Fintechs auch investieren könnten und wenn es wirklich auch einen Markt für uns, einen Public-Markt geben würde, weil den gibt es ja heute nahezu nicht. Also in welche Fintechs kannst du heute investieren, außer Nubank und Klarna und PayPal, wenn du sie noch darunter subsumieren willst und Affirm. So viele wirklich richtige Fintechs gibt es nicht. Ich glaube, es gibt noch nicht mal ein MSCI World Fintech, einen Index für ein Fintech.
Also der Kollege Christian Röhl war letztens mal hier im Podcast und der hat erzählt, es gibt so einen Index, aber das ist dann sehr viel breiter gefasst, da ist dann auch irgendwelche Finanzdienstleister halt drin, wo wir jetzt beide jetzt nicht sagen würden, dass es fällt uns jetzt als erstes ein, wenn man über das Thema Fintech spricht. Von daher, ja, gebe ich dir da total recht. Also Robinhood gibt es natürlich noch.
Stimmt, hast du recht, ja.
Robinhood und Coinbase.
Also klar, es gibt dann doch mehr, wenn wir jetzt gerade ein bisschen drüber nachdenken. Aber deshalb glaube ich schon, also es wäre gut, wenn es das gäbe, bin ich auch bei dir. Aber trotzdem glaube ich auch das Verteufeln von Secondaries beziehungsweise einfach auch so diese, das im Kopf einfach auch als vernünftige Möglichkeit auch zu sehen und das nicht zu verteufeln, wäre, glaube ich, auch für den europäischen Markt gut.
Ja. Nee, sehe ich genauso. Wir hatten da im Folge einer Recherche zu generell so Unicorns, hatten wir uns das Thema so Mitarbeiterbeteiligung nochmal genauer angeguckt. Und für die ist es ja total übel, dass es das nicht gibt, weil die da teilweise ja auch 10 Jahre in einem Unternehmen gearbeitet haben, was dann auf dem Papier irgendwie 3 Milliarden wert war. Und dann gucken sie jetzt in ihren Depot da rein und dann ist dann noch ein Bruchteil dessen übrig, vielleicht was sie irgendwie mal erarbeitet haben. Oder es steht immer noch die große Summe, aber es ist nie klar, wie kann ich die irgendwie mal liquide kriegen. Und wenn man jetzt irgendwie Kinder hat, die irgendwie in die Ausbildung wollen oder ins Ausland wollen oder sich ein Haus kaufen will oder so oder selber vielleicht auch mal in ein, zwei Startups investieren will, so once or twice in a lifetime irgendwie Investments, dann will man vielleicht auch mal das Geld irgendwie darauf zugreifen. Ja. Und deswegen würde es, glaube ich, dem sozusagen Erwachsenwerden der ganzen irgendwie Startup-Szene gut tun, wenn das sich stärker etablieren würde, dass man das möglich macht.
Ich, absolut, also glaube ich auch, aber das hat manchmal auch, glaube ich, ein bisschen mit Neid zu tun, wenn Menschen sowas tun, und deshalb ist es, glaube ich, teilweise immer noch negativ konnotiert.
Naja, das gab es ja auch bei der ganzen Diskussion um diesen 19a, um diese Besteuerungsfrage, merkte man ja auch aus der SPD kam das ja größtenteils, dass es so als Steuervorteile ja. Für Reiche gelabelt wurde. Und wenn man jetzt der Startup-Erzählung mal folgt, geht die ja so, okay, ich arbeite hier hart, ich verzichte auf einen bestimmten Teil meines Gehalts, um dann in einem Fall einer Wahrscheinlichkeit von 10% am Ende irgendwie auch den sozusagen Ertrag meiner harten Arbeit zu kriegen. Und da lässt sich für mich jetzt erstmal auch nichts Unsolidarisches erkennen, weil es ja im Zweifel zu einer hohen Wahrscheinlichkeit auch scheitern wird, ne? Und von daher ja, finde ich diese Startup-Erzählung weiterhin irgendwie wichtig, aber sie wird halt im Moment an vielen Stellen ist sie halt ein bisschen so broken, würde man auf Englisch sagen.
Also ich muss auch sagen, Kaspar, ich habe, glaube ich, auch 6 bis 7 Jahre meines wahrscheinlich produktivsten Teils meines Lebens in eine Idee, in eine Firma rein investiert, wo ich sagen würde, das war monetär nicht erfolgreich. Ne? Also ist einfach so. Also da haben wir einfach viel, viel Zeit, viel, viel Geld, direkt und indirekt, ne? Weil man halt natürlich auch andere Opportunities nicht genommen hat, investiert und dann am Ende sagt so, jo, das war irgendwie ein netter Traum. Aber egal. So ist es manchmal und aber deshalb bin ich völlig bei dir. Ich finde das auch nicht unsolidarisch, wenn man dann halt auch, ich sag mal, Mittel oder Wege schafft, dass es dann in den Erfolgsfällen halt auch sich besser auszahlt und die Leute einfach auch dafür belohnt werden, dass sie dann auch so hart durchgezogen haben und so viel Zeit investiert haben und Kraft investiert haben. Wenn du auf den deutschen Markt guckst, Kaspar, und du hast ja gerade schon gesagt, welche News du liest oder wo du dich informierst, und das ist ja nicht nur in Deutschland. Siehst du einen Nachteil in Deutschland oder einen Vorteil in Deutschland gegenüber Resteuropa oder auch gegenüber den USA, gerade im Fintech-Umfeld? Also haben wir irgendetwas, was uns so hart trifft, wo man wirklich sagen müsste, boah, da haben wir wirklich echt einfach etwas, was uns einfach behindert im Vergleich zu den anderen Ländern?
Also ich würde generell, wenn man rauszoomt, schon erstmal der These folgen, dass ganz hart gesagt, ohne Regulierung hätten viele internationale große Player diesen Fintech-Markt unter sich viel stärker ausgemacht. Also dadurch, dass es so fragmentiert ist und so viele länderspezifische Regulierungen gibt, das wird ja von der Szene oft verteufelt. Am Ende ist es aus meiner Sicht schon auch einer der Gründe, warum so viele lokale Player überhaupt entstehen können und das nicht. Es gab ja lange so eine Diskussion, da hat ja Mike Klotz, sein Kollege von Permanent Banking, auch vor ein paar Tagen so einen Post gemacht von Vorhersagen, die er irgendwie, wo er sich extremst getäuscht hat. Und da ging es ja zum Beispiel um diese Frage, welche Rolle spielt Big Tech? Da war ja lange die These, dass die alles aufrollen und Apple Bank und Pipapo. Und da hat es sicherlich bei vielen amerikanischen Playern geholfen, mal in Anführungsstrichen, dass es so eine lokale Regulierung gibt, dass sie diesen Markt nicht komplett unter sich aufgeteilt haben. Wenn man dann beispielsweise N26 und Revolut vergleicht, glaube ich, dass da die, und Revolut war ja lange unter Litauen quasi lizenziert, ja, hat man den Eindruck zumindest, dass da die BaFin strenger war, um es mal vorsichtig zu formulieren. Ja. Und klar kann man dann, ich will jetzt gar nicht darüber urteilen, also die haben da sicherlich auch das Thema unterschätzt bei N26. Aber ja, ich glaube, da gab es schon, es gibt, glaube ich, in Europa, das ist unstrittig, so eine Regulierungsarbitrage. Also, dass man, wenn man jetzt irgendwo in bestimmten Ländern sich dann eine Lizenz holt, dass es da anders reguliert wird als hier.
Also oder das als, hart am Wind segeln ist, meinst du, einfach woanders deutlich leichter, als es in Deutschland ist?
Ist zumindest das, was mir viele meiner Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner da spiegeln. Klar, ich meine, da ist mir auch bewusst, gehört da immer zwei Wahrheiten dazu. Die, sag ich mal, Krypto-Player, die sich aufregen, dass sie irgendwie jahrelang auf ihre Lizenzen warten. Und dann gibt es sicherlich aber auch eine Perspektive der Aufsicht und der Leute, die sich das angucken. Und da würde ich mir jetzt auch nicht anmaßen, da zu sagen, wer jetzt da richtig oder falsch liegt. Nichtsdestotrotz, ja, ist, glaube ich, das, was wahrscheinlich ja auch dir viel gespiegelt wurde, ist dieses nach Wirecard, dass da schon nochmal sehr stark, sag ich mal, der Ton sich geändert hat und stark durchgegriffen wurde. Und das ist meiner Empfindung nach in einigen anderen europäischen Ländern, zu Recht oder nicht zu Unrecht, ist es nicht so passiert.
Also es ist eigentlich ein kleiner Nachteil, den wir haben, dass unsere Aufsicht härter als woanders ist und das behindert dann schon das ein oder andere Modell im Wachstum. Ne? Möglicherweise sogar am Anfang in der Entstehung, wie du es gerade beschrieben hast, von Lizenzerteilung, die halt länger dauert als woanders und dann das, was man ja dann manchmal auch hart am Wind oder so halbhart am Wind segeln nennt, dass man sich das woanders eher trauen kann, als man sich das in Deutschland trauen kann, wenn man dann halt möglicherweise Begrenzungen, Beschränkungen im Wachstum und sowas bekommen.
Ja, ich meine, die große Frage ist ja am Ende, war das berechtigt oder war das unberechtigt? Weil Regulierung, wenn wir, glaube ich, beide zustimmen, ist ja prinzipiell schon irgendwie was Gutes, dass es das gibt, gerade im Finanzbereich, gerade wenn es darum geht, dass Menschen irgendwie ihr Geld anlegen und fürs Alter vorsorgen wollen. Da gibt es ja auch super viele Horrorgeschichten, wo dann die Kohle einfach weg ist, gerade auch im Kryptobereich. Von daher ist das ja für sich genommen eine gute, sozusagen eine gute Vorkehrung, eine gute gesetzliche, auch eine gute, dass sie hier in Deutschland so strenger ist als in anderen Ländern. Nichtsdestotrotz stellt sich ja die Frage, war das in einigen Fällen, war das zu streng, obwohl die Unternehmen irgendwie Besserung gezeigt haben. Und ja, das kann ich letztendlich nicht beurteilen, aber es ist das, was mir aus dem Markt sehr stark gespiegelt wird.
Wir hatten am Montag die letzte Runde in dieser Legislatur, in der 20. Legislatur des Bundestages bei Jörg Kukies, der sich nochmal bedankt hat für die Arbeit des Digital Finance Forums, was er ja nur übernommen hat letztendlich von dem Minister, den ich gar nicht mehr den Namen nennen mag, weil er einfach, naja, egal. Und da war das auch ein Thema, ne? Dass nach dem Wirecard-Skandal einfach in der Tat der Ausschlag in die andere Richtung so massiv war, dass es durchaus zu etwas geführt hat, was wir, glaube ich, alle so nicht wollten, nämlich echt zu Wachstumshemmnissen und halt auch zu einer Kommunikation, die teilweise dann auch nicht unbedingt zielfördernd, zielführend war. Hoffen wir mal, dass sich das dann jetzt wieder ändert und wir in eine Richtung laufen, dass Regulation, genau wie du es gerade beschrieben hast, sinnvoll angewendet wird und auch in so einer Art Verbraucherschutz angewendet wird, aber nicht unbedingt so hart angewendet wird, dass es dann dazu führt, dass Firmen, die wir als Hoffnung in Europa, in Deutschland sehen, eben so gestoppt werden, dass sie halt eben diese entscheidenden Schritte nicht machen können und plötzlich eine N26 so lange auch Handbremsen angelegt bekommen hat oder Handfesseln angelegt bekommen hat, dass sowas wie eine Revolut in halt auch komplett weggelaufen sind, ne?
Ja, ich würde jetzt sozusagen nicht dem Narrativ folgen wollen, dass es jetzt nur daran lag, sondern ja, ich glaube, dass sie da natürlich auch eigene Themen hatten, auch das Thema unterschätzt haben. Aber ja, es ist sicherlich ein Punkt.
Genau, also das wollte ich damit auch nicht sagen. Ja. Also dass die BaFin oder dass die Aufsicht der alleinige Grund sind. Aber das ist ja dann manchmal einfach auch eine Kaskade, die entsteht. Ne? Wenn du plötzlich nicht mehr wachsen kannst, folgt das und so weiter. Aber ich bin bei dir. Natürlich ist es nicht ein Monokausal.
Ja, aber ich meine, es ist dann natürlich immer auch einfach zu sagen, okay, ey, wir haben hier keine Schuld, die Aufseher waren da.
Ja, stimmt.
Deswegen sind wir nicht gewachsen. Es lag jetzt gar nicht am Produkt oder weil Revolut andere Sachen besser gemacht hat, sondern es war ein externer Faktor. Das wird dann natürlich gerne herangezogen. Und das ist es, glaube ich, auf keinen
Fall. Dann ist es möglicherweise ein Multiplikator oder ein sogenannter Katalysator für bestimmte Entwicklungen. Ja. Kaspar, wenn wir gegen Ende unseres Podcasts nochmal auf ein Thema drauf gucken, und das ist ein bisschen Trends und Themen. Also wir haben jetzt gerade über Firmen gesprochen, wir haben über Neobroker gesprochen, ein kleines bisschen über Krypto, noch gar nicht so sehr, aber kannst du auch gerne noch was zu sagen. Aber so ein bisschen darüber gesprochen, was so momentan erfolgreich ist und auch erfolgreich war, nämlich vor allen Dingen aus Deutschland kommt Investment und Sparlösungen mit Raisin, Scalable, Trade Republic. Aber welche Trends und welche Themen siehst du gerade in so einer Early-Stage-Phase? Also was ist gerade heiß oder ist gerade gar nichts so richtig heiß und entsteht gerade gar nicht so viel?
Ja, ich meine, das ist jetzt so ein bisschen natürlich stating the obvious, aber alle die Segmente, wo irgendwie Fintech plus KI im weitesten Sinne kombiniert werden, das sind schon irgendwie die heißen Sachen. Also zum Beispiel der ehemalige Konto-Deutschland-Chef Lukas Zörner, der dieses Integral gegründet hat, was so in Richtung Automatisierung mithilfe von KI die Buchhaltung zu verändern. Das war meinem Verständnis nach ein ziemlich umkämpfter Deal. Da gibt es mehrere Teams in Europa, die was Ähnliches versuchen. Dann gibt es Xaver von diesem Max Bachem, die in den ganzen Bereich so Finanzberatung mit KI reingehen, wo ich am Ende sehr gespannt bin, wie gut das funktioniert, wenn man jetzt zum Beispiel dann jemanden, eine KI-Stimme am Telefon hat und mit der irgendwie über bestimmte Geldthemen reden soll. Aber das sind auf jeden Fall, glaube ich, die heißen Themen gerade. Und da gibt es sehr viele verschiedene Schattierungen, wo man versucht, nicht mehr jetzt in dem bestehenden Fintech-Geschäft KI einzusetzen, sondern wo KI irgendwie elementarer Bestandteil auch des ganzen Geschäftsmodells ist. Und wie bei allen Hype-Themen wird da sicherlich auch einiges nicht funktionieren, implodieren, was irgendwie zu hypig verkauft wurde. Aber ich glaube, da passiert sehr, 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 sehr viel.
Ich glaube auch, das ist gerade das Thema Bookkeeping, das Thema Steuern. Da hast du wahrscheinlich wirklich mit Agents echt eine wunderbare Möglichkeit, weil das ja sehr, sehr viel regelbasierte Arbeit ist und eigentlich fast schon monotone Arbeit eigentlich ist. Eine Fleißarbeit, wo, glaube ich, wirklich AI, KI unglaublich viel helfen kann. Ne?
Ja. Und was glaube ich auch so ist, dass man beobachtet, dass einige der sehr, sehr bekannten, erfolgreichen Fintech-Leute, die jetzt irgendwie verkauft haben oder raus sind, dass die jetzt irgendwie sich neue Themen angucken. Und da bin ich auch sehr gespannt, was da irgendwie bei rauskommt, weil die natürlich ganz anders auf so einen Markt schauen können.
Aber so ein bisschen so der heiß ist Fintech gerade nicht mehr, ne? Fintech ist irgendwie da, geht auch nicht weg. Bleibt als Vertical gut erhalten, aber das ist gerade so unfassbar viel da passiert, wahrscheinlich nicht mehr. Gerade jetzt, wo du aus einer neuen Perspektive darauf guckst, also Manager Magazin macht ja eben nicht nur Fintech, siehst du wahrscheinlich auch viele, viele andere Themen, die jetzt gar nicht so sehr Fintech sind, oder?
Absolut, also ich glaube jetzt nur Fintech, wenn du nur das Label hast, dann würde dich wahrscheinlich keiner anfassen, weil VCs denken ja sehr, sehr schematisch, muss man sagen. Ja. Sicherlich oft auch zu schematisch, dafür, dass sie sich ja immer rühmen, dass sie irgendwie gerade den Outlier finden, also der irgendwie rausfällt aus dem Raster, denken sie schon oft sehr rastermäßig. Und da ist jetzt, glaube ich, im Moment ganz klar Rüstung, also Defense und KI, was so die großen Hype-Themen sieht, was man auch in den Zahlen, was sich in den Zahlen niederschlägt. Und ich glaube, dass Fintech, wenn auch schon ein Vertical ist, wo sich noch stärker verargumentieren lässt, warum es da eigene Vertical-Lösungen mit KI braucht. Mhm. Weil es einfach durch die Regulation zum Beispiel sehr viel Eigenheiten hat und Zugangsbarrieren, die, glaube ich, dazu führen könnten, dass es da sicherlich mehrere recht erfolgreiche KI-Plays geben wird. Mehr als noch in anderen Bereichen.
Ja, ich habe ja so ein bisschen durch meine Alltagsbrille, gucke ich ja immer so ein bisschen auf Wealth, ne? Also einfach auf das Thema Asset Management. Und das ist mit Sicherheit auch ein bisschen eine selektive Wahrnehmung. Jetzt, da finde ich, passiert gerade eine ganze Menge. Also in diesem Bereich Wealth Tech. Also auf der einen Seite hattest du vor kurzem die nicht bestätigte, aber dann doch im Markt befindliche Meldung, dass sowas wie FinCite so einen kleinen Exit oder was auch immer gemacht hat. Aber du siehst halt auch eine ganze Menge an Playern entstehen. Du hast über Xaver gerade gesprochen, aber man sieht wirklich eine ganze Menge an Wealth Tech für Asset Manager, für Advisor und vor allen Dingen halt auch für die Märkte, über die wir vorhin so ein bisschen gesprochen haben, nämlich über die Private Markets, also nicht über die Public Markets. Da entsteht gerade echt eine ganze Menge. Also wir haben ja auch in Deutschland mit Nao jemanden, mit Liquid jemanden, die halt in diese Richtung gehen. Nimmst du das wahr oder ist das einfach wirklich nur meine Bubble und mein Kopf, der selektiv wahrnimmt?
Naja, so nehme ich auf jeden Fall wahr. Ich glaube, ich würde es ein bisschen trennen. Also das eine sind ja quasi technische Infrastruktur für Vermögensverwalter. Ich glaube, in dem Markt passiert super, super viel. Da hatte ich auch den Johannes Burkhardt von BCG vor ein paar Wochen mal im Podcast, der das sehr, sehr eng begleitet. Da gibt es ja Riesenfusionen, jetzt gar nicht unter den Tech-Playern, sondern
ja, er hat ja die Asset-Manager-Fusionen gesehen, genau, ne? Weil er sagt, Scale zählt, gerade im Passive-Umfeld, ne?
Ja, genau. Und ich glaube, dass da das generell in der Ebene darunter, technische Infrastruktur, da wird sehr, sehr viel passieren. Und dann gibt es natürlich die Anbieterseite, jemand wie Liquid, Moonfair, Now, die alternative Produkte pushen, wie zum Beispiel LTIFs. Das ist ja so eine neu aufgelegte EU-Regulierung, dass man beispielsweise in Private Equity Fonds und Infrastruktur und sowas investieren kann. Moonfair und Liquid haben jetzt auch schon eine substanzielle Größe. Nichtsdestotrotz ist aus meiner Sicht schon auch der Massenmarkt mit Traded Public und Scalable, sagt man immer so, der ist verteilt, aber die Zahlen der Anlegerinnen und Anleger stagniert ja in Deutschland seit Jahren, auch wenn man medial das Gefühl hat, dass jetzt jeder hier irgendwie ein Treasure Public Depot hat, ist es ja mitnichten so. Es gab dann nach Treasure Public auch mal so eine Welle an zweiten Gründungen, wie zum Beispiel BeatWest oder jetzt fällt mir gerade kein zweiter ein, aber auf jeden Fall Forget Finance, die mit unterschiedlichen Konzepten gesagt haben, okay, jetzt hier gibt es die erste Welle, die Broker und wir sind eine Ebene drüber, wir haben quasi einen Education-Ansatz, wir versuchen irgendwie die Leute anzuleiten und besser abzuholen und da gab es bestimmt 5, 6 Unternehmen, das hat meinem Empfinden nach bislang noch keiner so richtig krass geknackt.
Ja, du hast ein paar andere noch, die ein bisschen in andere Richtung gehen, mehr in Informationen, Aggregation, sowas wie GetQuint, Parkett und sowas, ne? Also die eigentlich gar nicht so in das Traden selber reingehen, sondern die halt eher sagen, ich gebe dir die richtigen Informationen und ich aggregiere für dich und analysiere für dich, ne?
Aber das ist ja trotzdem dann auch nochmal spezialisierter, ne? Die große Frage, wie kriegt man jetzt von den 80 Millionen, wenn jetzt ja auch nicht alle irgendwie, gibt es natürlich auch noch Kinder-Car, kann man sagen, irgendwie für Kinder auch noch angelegt, aber sagen wir mal so 60 Millionen oder 70 Millionen wäre irgendwie sinnvoll, dass die oder ein bisschen weniger wegen auch Rentnern, aber natürlich irgendwie ein substanzieller Teil, wie in Amerika, wäre es sinnvoll irgendwie, dass die schon einen gewissen Teil auch in Aktien anlegen. Das heißt, dieser Markt ist ja eigentlich noch wahnsinnig offen, wo wir bei Banking hat ja jeder irgendwie oder fast jeder irgendwie ein Girokonto oder mehrere.
Musst du ja haben, fast.
Ja, genau.
Geht ja gar nicht ohne, ne?
Ja, genau. Plus es gibt ja, glaube ich, auch dieses Gesetz, dass du unter bestimmten Voraussetzungen sogar ein Recht auf ein Konto hast, was ja auch sinnvoll ist, dass du sozusagen finanziell inkludiert bist. Da kann man immer sagen, okay, ist jetzt irgendwie cooler mit N26 zu banken, aber es macht jetzt sagen auch die anderen, auch ING und Comdirect haben ein bisschen nachgezogen mit ihren
Apps. Das Thema
ist
durch, oder? Ja. Das Thema ist durch, das Thema so Mobile ist anders und es gibt so diesen Unterschied in den jeweiligen Anwendungen, das weiß ich, gibt's auch gar nicht mehr, oder?
Wenig, und ich glaube, dass aber diese generelle Frage, wie knacke ich diesen großen Markt dann, dass Leuten irgendwie anfangen, Geld anzulegen. Das ist ja auch am Ende auch eine kulturelle Sache. Und das bin ich nicht sehr gespannt, wer es schafft, da irgendwie noch drauf zu springen, mich zu etablieren. Also ich glaube, so mit einem reinen Broker-Geschäftsmodell wirst du das nicht mehr finanzieren können. Aber ich glaube, es ist schon, wäre eigentlich schon sinnvoll, dass du irgendwie da noch mit anderen Ansätzen versuchst, irgendwie reinzugehen. Und ich meine, das, was Nao macht und so, das da musst du ja eigentlich schon dann irgendwie, du musst Geld haben, du musst jetzt auch nicht super viel, aber du musst zumindest irgendwie dich stärker auch mit dem Thema auseinandersetzen.
Du hast was
haben.
Über, ne? Ja. Also sonst würdest du dich mit sowas nicht beschäftigen, ne? Also wirklich was über, also und anders über als jetzt bei einem 50-Euro, 20-Euro Sparplan bei einer Trade Republic. Das ist eher noch so, okay, das mache ich aus Vernunft, und bei Nao gehst du, glaube ich, wirklich hin, wenn du sagst, ich habe wirklich Geld über und ich möchte in eine bestimmte Asset-Klasse noch einen Teil reinstecken zur Diversifikation von Vermögen und nicht zum Vermögensaufbau, ne? Also so jedenfalls guck ich da drauf, und die Zielgruppe ist, glaube ich, deutlich kleiner. Kaspar, wir sind jetzt so bei einer Stunde schon, und trotzdem möchte ich nicht aufhören, ohne dass wir auch noch einen kleinen Blick auf das Thema Krypto drauf werfen. Wie siehst du denn das? Also ich bin momentan völlig hin und her gerissen. Ich habe das Thema, vor Jahren habe ich mal gedacht, so, was ein Quatsch. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, das ist irgendwie da und das scheint irgendwie auch zu bleiben. Sollte man in irgendeiner Art und Weise vielleicht auch in seinem persönlichen A-Portfolio haben und halt auch einen Blick drauf haben, wenn man halt die ganze Szene begleitet. Und jetzt bin ich wieder total durcheinander gerüttelt durch diese Wahnsinnsaktionen, die in den USA stattgefunden haben mit Meme-Coins, und man das Gefühl hatte, da spielen einfach Menschen mit den Märkten zum eigentlichen, für die eigene Brieftasche. Das macht mich immer ganz wahnsinnig. Wie guckst denn du auf das Thema Krypto drauf?
Also generell, sage ich mal, ist einem die Szene insgesamt jetzt mal alle über einen Kamm geschoren. Das ist einem nicht sympathischer geworden im letzten halben Jahr.
Wohl wahr.
Gerade bei diesen Aktionen mit den Meme-Coins und so, die Trump ja und die Leute in seinem Umfeld da irgendwie hochgejazzt haben und dann teilweise ja irgendwie selber zum Höhepunkt verkauft haben. Und eigentlich krass, dass wir in so Zeiten leben, wo der Präsident oder sein Umfeld das machen kann, ohne dass es da, dass er da stärker irgendwie salopp gesagt auf den Sack kriegt. Aber es gibt nichtsdestotrotz, glaube ich, schon weiterhin eine ernstzunehmende Community an Leuten, die irgendwie da an Lösungen arbeiten, wie zum Beispiel jetzt Stablecoins, was ja eins der großen Trendthemen ist, wo, glaube ich, wo man auch noch sehen wird, kommt das jetzt sozusagen in die große Anwendung, also in die Real-World-Anwendung, wie zum Beispiel Remittance, also dass ich irgendwie mein Geld in andere Länder kostengünstiger und auf einer besseren Infrastruktur versenden kann, dass da Leute wie Western Union oder Wise oder so wirklich richtig angegriffen werden. Das muss man noch sehen, aber das ist auf jeden Fall ein Segment, wo sich, glaube ich, viel tut und wo auch teilweise seriöse, gute Leute oder so unterwegs sind und da an irgendwie Lösungen arbeiten. Und ich verfolge natürlich professionell, mit professioneller Brille auch beide Segmente, also auch die unseriösen. Aber es ist jetzt schwierig für mich, so das Urteil über der Szene zu fällen. Ich glaube, es gab schon immer diese, wie bei jeder Goldgräberstimmung, diese Verbrecher, mal in Anführungsstrichen, und die Leute, die irgendwie da ernsthaft dran interessiert waren, und manchmal sind die Übergänge fließend. Aber ja, an sich glaube ich, dass es einen gewissen Teil der Technologie geben wird, der irgendwie sinnvoll eingesetzt wird und wo irgendwie auch ein substanzielles irgendwie Ökosystem daraus entsteht.
Also bin ich bei dir, ne? Also ich glaube auch, dass da Technologien sind, die Lösungen für bestimmte Probleme schaffen können. Wobei mir halt auch schon seit Jahren die Leute mal gesagt haben, Bitcoin ist perfekt für Remittance. Jetzt ist es der nächste Stablecoin, der perfekt ist für Remittance. Let's see, ne? Also wir haben ja da auch eine Wette drauf, und ich glaube, das ist auch richtig, dass man auf bestimmte Technologien und auf bestimmte Themen einfach auch mal sagt, okay, daran glaube ich, da glaube ich, dass da eine Veränderung stattfinden kann und da braucht man dann halt neue Lösungen für. Aber in der Tat, also ich glaube, es ist das, was mich ja auch, das, was mich daran abstößt, ist ja auch nicht die Technik. Das, was mich daran abstößt, ist bestimmt auch nicht irgendwelche Coins, sondern in der Tat die Attitüde und auch so ein bisschen diese Art, diese Selbstgerechtigkeit, die macht mich teilweise ein bisschen aggressiv, ehrlich gesagt, wenn ich auf diese Szene drauf gucke. Und du hast es gerade auch angedeutet. Und damit meine ich gar nicht Verbrechen, sondern einfach eher so, ja, also dieses libertäre Gehabe, das passt, glaube ich, nicht in mein Wertesystem rein.
Ja, ich glaube, dass das Grundproblem der Szene ist, liegt insofern da drin, dass du natürlich das von deinem, von dem, was du machst, von dem Thema, was du, mit dem du dich beschäftigst, extremst dein Vermögen quasi abhängt. Also es ist am Ende auch, dass sich diese Technologie durchsetzt. Das heißt, es hat bei vielen dann teilweise so religiöse Züge, dass du natürlich irgendwie daran glauben musst, dass das funktioniert, damit dein Vermögen dann in Zukunft auch was wert ist. Ne? Und da würde es, glaube ich, einigen, die durchaus auch schlau sind, irgendwie manchmal helfen, dann so einen Schritt zurückzugehen und so einen Reality-Check zu machen. Aber ja, generell passiert viel. Ich glaube, die Szene wird es weitergeben. Ist einfach, glaube ich, die Szene, die mit, womit am, wo die Cycle einfach noch viel kürzer sind. Dann irgendwie plötzlich wacht man auf und dann ist irgendwie Trump und Trump-Krypto-Rally und sowas, also Sachen, irgendwie Bitcoin 100.000, das hätte man ja vor ein paar Jahren hätte man gesagt, da spinnt's ja total.
Ja.
So, keine Ahnung, als FTX da explodiert ist, dachte man ja schon, okay, die Szene geht jetzt irgendwie komplett
kaputt.
Ne? Aber von daher auf jeden Fall da spannend an der Seitenlinie zu stehen und weiter das genau zu beobachten.
Also hast du für deine Tochter, ist es glaube ich, ne? Für deine Tochter noch keinen Kryptosparplan eingerichtet, ja?
Nee, das nicht, ne.
Kaspar, es hat Spaß gemacht und vielleicht warten wir aber nicht wieder 2,5 Jahre und ich bin gespannt, ob wir beide über die OMR gehen können, ohne dass uns irgendwelche Krypto-Bros mit Scheiße bewerfen und ob wir das nächste Mal ohne Probleme in die USA einreisen können, nachdem wir gerade über den Präsidenten ein bisschen gelästert haben.
Ja, das hoffe ich auch. Und ich war kürzlich auf einem Event, da hatte jemand noch so einen Bitcoin-Button an. Und da dachte ich schon so, oh, das ist, weiß nicht, ob das überall noch so gut ankommt. Aber
im Karneval habe ich es dieses Jahr in Köln auch hin und wieder gesehen, so ein paar Krypto-Bros, die halt genauso rumgelaufen sind, wie man es irgendwie, aber halt verkleidet in der Karikatur sich manchmal vorstellt.
Oh Mann, ja. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall für die Einladung und ich hoffe, dass ich möglichst viele irgendwie in Hamburg sehe oder bei einem eurer nächsten Events, wo ich auch fast immer dabei bin.
Ja, nächstes Mal ist im September in Frankfurt. Bist du herzlichst eingeladen und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann in der Tat zum OMR, zu Finance Forward, während der OMR.
Sehr cool, alles klar.
Vielen, vielen Dank. Tschüss.
Ciao.